ダリオチョクス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallo und herzlich willkommen zu der Oktoberausgabe 2012 von Radio Tux. Kinders, was ist das Leben gerade wieder spannend? Irgendwelche Firmen bringen bestimmt ganz tolle neue Handys heraus und gleichzeitig traut sich der erste Mobilfunkkonzern zuzugeben, dass er mit den Bewegungsdaten seiner Kunden gerne mal Geld verdienen möchte. Wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann stürzt man mit Warp 9,975 in den Wahnsinn. Es gibt ja diesen berühmten Spruch: Die meisten Dinge, über die du dir Sorgen machst, die werden niemals eintreten. Tja, irgendwie fühlt sich das nicht so an. Nichtsdestotrotz waren wir diesen Monat für euch unterwegs, und zwar auf der UboCon in Berlin, und haben von dort ein paar Stimmen für euch mitgebracht. Den Anfang macht Christian Kiesling, den hat sich nämlich Danny geschnappt, um mit ihm über Web-Apps zu sprechen.
Ja, hallo von der UboCon 2012. Ich sitze jetzt gerade mit dem Christian Kiesling zusammen, der gerade einen Vortrag über Ubuntu-Apps vorgehalten hat. Hallo Christian.
Hallo, Danny.
Stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Oder was machst du auch hier auf der UboCon direkt?
Ich bin Christian Kiesling. Ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Ubuntu User, die sich mit dem Thema Ubuntu beschäftigt, wie der Titel schon ahnen lässt. Alle drei Monate kommt sie raus und ich war schon vor 2 Jahren mal auf der UboCon. Das Thema ist natürlich interessant, weil das der größte deutschsprachige Ubuntu-Event ist. Und dieses Mal bin ich wieder hier. Letztes Jahr habe ich es leider nicht geschafft. Und finde es ganz interessant, mich mit Leuten aus der deutschsprachigen Ubuntu-Community zu unterhalten, von denen ich einige auch schon ein bisschen kenne.
Okay. Wie gesagt, du hast einen Vortrag über Web-Apps. Die Web-Apps hast du rausgestrichen, über Ubuntu-Apps gehalten.
Genau.
Erzähl mal kurz, was sind diese Ubuntu-Apps für unsere Hörer?
Ubuntu-Apps lassen sich funktionell schwer von normalen Apps unterscheiden. Es sind einfach Programme, die mit relativ bescheidenem funktionalen Umfang, die allerdings seit neuestem in einem extra Repository landen. Das heißt dann auch extras.ubuntu.com und man findet es im Software Center, wenn man neben dem Eintrag alle Einstellungen auf dieses kleine weiße Pfeilchen klickt und dann independent oder unabhängig, glaube ich, auswählt. Das sind die Apps von Ubuntu. Das Besondere daran ist, dass die auf eine spezielle Art und Weise ins Software Center gelangen und dass Apps auch während des Release-Zyklus im Software Center landen. Die sind also nicht auf eine neue Version beschränkt, sondern es können immer neue Apps während des gesamten Release-Zeitraums nachkommen. Und es gibt kommerzielle und kostenlose Apps. Kommerzielle Apps müssen nicht unbedingt was kosten. Es gibt auch kommerzielle Apps, die nichts kosten. Die werden von Canonical begutachtet und dann ins Software Center gestellt, während die Open Source Apps von einem App Review Board, das extra eingerichtet wurde, begutachtet und dann eben weitergewinkt werden ins Software Center.
Seit wann sind denn diese Apps in Ubuntu vertreten und seit wann dieses Software Center? Du hast in deinem Vortrag erwähnt, dass der Plan schon relativ lange in der Schublade von Canonical lag.
Richtig.
Und jetzt langsam ausgerollt wird.
Genau, also die Apps gibt es jetzt, soweit ich weiß, seit Ubuntu 12.04 im Software Center. Die Pläne dafür gehen allerdings schon zurück auf den UDSN im Jahre 2010. Dort hat man erstmals Vergleiche angestellt zwischen dem Software Center von Ubuntu und der App-Entwicklung dort, nämlich der Zunahme. Das war eine eher lineare Zunahme und hat festgestellt, dass sich die App-Stores von Android und von Apple wesentlich besser schlagen. Die haben ein exponentielles Wachstum und während Ubuntu eben nur ein lineares Wachstum hatte, mehr oder weniger. Und daraufhin hat man gesagt, okay, bisher hat unsere Strategie, dort aufzuholen, nicht funktioniert. Wir müssen jetzt was anders machen. Und da kam eben die Idee mit den Apps auf, dass man auch sagt, wir müssen den Entwicklern einfach als Plattform dienen. Die Entwickler sollen möglichst die Kontrolle über ihre Apps behalten, sollen möglichst schnell Feedback von uns dazu bekommen und die sollen möglichst ohne behelligt zu werden von uns dann im Software Center landen, wenn sie eben bestimmte Standards erfüllen, Sicherheitsstandards und nicht irgendwie den Computer zum Stillstand bringen oder ähnliches.
Okay, du hast gesagt, Ubuntu möchte sich vermehrt als Plattform einfach anbieten.
Genau.
Das heißt, ich habe da mein Ubuntu, das Software Center, und installiere daraus einfach wirklich nur noch Apps.
Nein, nicht nur noch. Also die traditionellen Programme bleiben ja erhalten. Die laufen auch in den normalen Repositories weiter und meistens kommen die ja von Debian und gehen auch den Weg über Debian. Viele Ubuntu-Entwickler sind ja auch Debian-Entwickler. Die bringen dann eine Software, paketieren die, packen die ins Debian-Repository, die landet dann in Ubuntu. Das wird auch weiterhin so sein. Das Apps-Repository, die Apps sind davon unabhängig und man muss eben noch einen technisch guten Weg finden, damit die sich nicht ins Gehege kommen. Man will wohl zukünftig auch eine Sandbox, um jede App sozusagen automatisiert errichten, mit Hilfe von AppArmor zum Beispiel, AppArmor-Profilen. Und will dann eben dafür sorgen, dass sie sich nicht in die Quere kommen.
Okay, ich muss sagen, das Ganze klingt ja wirklich so ein bisschen nach jetzt Windows oder Mac, wirklich dieses ganze Konzept, auch gerade wo du es mit der Sandbox angesprochen hast, das ist ja jetzt auch unter Mac gang und gäbe, dass die Programme gar nicht mehr alle Funktionen beinhalten dürfen. Es gab da, glaube ich, das schöne Beispiel vom M-Player, der es jetzt einfach nicht mehr schafft, aus dieser Sandbox rauszukommen und dadurch Funktionsumfang komplett eingeschränkt wird. Wie siehst du das für und wieder jetzt in puncto Apps und diesen Prozess, dass sie in eine Sandbox gestellt werden? Und warum sollte ich überhaupt denn noch andere Softwarequellen außer das Software Center nennen?
Es ist einfach so, wenn man die Mailinglisten liest, dann kristallisiert sich relativ klar heraus, dass die Apps durchaus qualitativ nicht so hochwertig sein können. Nun will man in diesem Fall aber nicht darauf vertrauen, dass die Entwickler von Ubuntu sich das immer angucken und sagen, hier ist noch ein Bug und da noch ein Feature einbauen, womöglich, oder auch entfernen, je nachdem. Sondern man sagt halt, das soll schön der Nutzer machen, der guckt sich diese Apps an und wenn die gleich abstürzt beim Aufrufen oder Ähnlichem, dann wird die halt aussortiert. Und es gibt durchaus gute Apps, es gibt durchaus stabile Apps und die werden sich dann im Laufe der Zeit im Software Center durchsetzen, weil die User das unter sich ausmachen, welche mit Bewertungen zum Beispiel, mit Kommentaren, welche Apps was taugen und welche nichts taugen. Zudem lassen sich auch Apps von den Autoren updaten. Die Updates müssen dann auch nochmal durch den Review-Prozess und dann werden die dann auch im Laufe der Zeit fehlerfreier. Und man verweist ja auch darauf, dass es eben funktioniert. Also dass es für Android funktioniert, dass eine Nachfrage da ist, dass die Dinger genutzt werden. Und warum soll man dann sozusagen den Ubuntu-Entwicklern das vorenthalten? Und nun kann man als Entwickler kann man ja immer noch entscheiden. Ich will ein traditionelles Debian-Paket bauen, ich will den traditionellen Open-Source-Weg gehen. Dann kann man das machen, nach wie vor, da spricht überhaupt nichts gegen. Wenn man aber gar nicht so an Ubuntu selbst interessiert ist, sondern einfach eine App hat und die auf möglichst vielen Plattformen verkaufen will zum Beispiel, dann gibt es eben auch diesen verkürzten Weg. Und das ist sozusagen das Hindernis bisher gewesen, dass es keinen kurzen Dienstweg gibt für Ubuntu-Programme und für die Nutzer, die sich nicht unbedingt für die Open-Source-Philosophie interessieren, sondern einfach nur ihren Computer benutzen wollen, für die ist es dann schon interessant, weil es ein größeres Angebot ist. Also man muss diese Apps nicht nutzen, sie sind optional, aber man kann sie nutzen und sie bereichern. Das Angebot würde ich jetzt so zusammenfassen.
Okay, also denke ich mal, Ubuntu oder Canonical möchte einfach mehr Marktdurchdringung dadurch erreichen, so wie sich das jetzt gerade anhört.
Genau.
Die Einfachheit für den Anwender, der nicht mehr Synaptic oder Apt oder was auch immer bedienen muss. Du hast es schon erwähnt, Bezahlsoftware, nicht nur Software. Ihr vertreibt ja auch die Ubuntu Users Zeitung über das Software Center als Bezahlvariante. Ja. Also wieder ein Schritt mehr Einfachheit. Aber aus meiner Sicht auch ein kleiner Schritt wieder weg von der, nenne ich es jetzt mal, Open-Source-Freiheitsstrategie, Gedanke, den Ubuntu da geht. Also sich doch wieder einen Schritt mehr Richtung den anderen Windows Mac orientiert, siehe Windows 8, jetzt auch mit dem Software, App Store, ja. Der heißt jetzt. Und wie siehst du auch die leichte Gefahr, dass irgendwann nur noch Programme durch das Software Center verteilt werden, nur noch durch den Review-Prozess gehen? Also dass man doch leider einen Schritt mehr in wirklich ein geschlossenes Ökosystem, in Anführungsstrichen geschlossenes Ökosystem kommt, was zwar funktioniert, was auch wieder einfach ist, aber was jetzt dann doch nicht mehr die Freiheit vielleicht bietet.
Die Freiheit wird ja an sich nicht weggenommen. Also ich habe das Gefühl, es ist eine Gratwanderung auf jeden Fall. Man will den Anschluss nicht verlieren an Android, man will den Anschluss nicht verlieren an Apple und die ganzen App-Geschichten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das bisherige System, das eben auch von der Kapazität an seine Grenzen irgendwann stößt, dass das natürlich weiterläuft. Positiv ist zum Beispiel zu vermerken, dass die Ubuntu-Entwickler, wenn sie diesen App-Prozess automatisieren, einerseits mehr Apps für ihre Plattform bekommen, andererseits aber mehr Zeit haben, auch um die traditionellen Programme zu kümmern. Also sprich irgendwie das Software Center selbst zu fixen oder irgendwelche Programme, die eben freie Programme sind und die eben den traditionellen Weg auf dem traditionellen Weg entwickelt und gebaut werden. Und ja.
Okay, also du siehst wirklich, dass Ubuntu sich mehr auf ihre Plattform denn wirklich konzentriert und sagt, okay, ich möchte gar nichts mehr mit den Programmen im weitesten Sinne zu tun haben, weil jetzt ist ja noch...
Mit bestimmten Programmen.
Weil jetzt ist ja noch der Weg so, dass teilweise Bugs gefixt werden, Bugs angenommen werden für Programme, die nicht wirklich mit Ubuntu zusammenhängen und die dann auch bearbeitet werden. Also du meinst, das wird dann weggenommen und wird hin zum Software- oder App-Entwickler dann verlagert.
Zum eigentlichen Urheber des Programms. Der soll sozusagen, Ubuntu muss sich nicht um die Bugs kümmern, sondern der soll sowohl seine Software, also er hält die volle Kontrolle, kann sie hochladen, kann sie verkaufen, kann bestimmte Parameter festlegen, kriegt aber auch die Bug-Reports und muss dann auch auf die User-Feedback sozusagen reagieren. Also es kommt alles zu ihm zurück sozusagen. Also Ubuntu ist nur eine Plattform, ja. Und für diese Art von Programm, für die Apps. Ja, für die anderen Programme gilt das Gleiche, was bisher gilt. Die haben eben einen anderen Review-Prozess und laufen eben meistens über Debian und das geht ja weiter. Und naja, und der Weg von Ubuntu ist eben so eine Gratwanderung. Ja.
Wie stark beurteilst du das, dass dahinter auch das plakative reine Geld verdienen jetzt dahinter steht? Also es gibt ja immer noch die Deadline für Ubuntu, bis es Gewinn abwerfen muss, sollte. Und wie stark siehst du das? Also wir sehen es ja, der Music Store war ja somit eines der ersten, dann kam Ubuntu One, jetzt kam berühmt-berüchtigt diese Amazon Shopping Lens, die auch wirklich sehr starke und heftige Kritik einstecken muss.
Ja, zu Recht auch.
Ja, zu Recht auch. Und jetzt halt auch immer wieder diese Apps. Auch gegen Bezahlung. Also wie ist das denn? Wäre dieser App Store jetzt auch gekommen, ohne dass man jetzt diesen teilweise auch Hintergedanken des Geldverdienens hätte? Oder meinst du denn, wäre alles noch so wie früher, nenne
ich
es jetzt?
Ich weiß es nicht genau, ich glaube aber eher nicht. Also das Geldverdienen ist natürlich ein Anreiz. Also es ist einfach so, dass Canonical mittlerweile irgendwie 300 oder mehr Angestellte hat. Die genaue Zahl kenne ich jetzt gerade nicht, aber das letzte Mal war es glaube ich 300, als ich gecheckt habe. Und die müssen halt finanziert werden. Und wenn die nicht mehr finanziert werden können, ist das negativ für Ubuntu. Es würde Ubuntu nicht kaputt machen. Ubuntu könnte als traditionelle Distribution, so wie alle anderen auch, weiter existieren. Das ist aber ja nicht das Ziel von Ubuntu. Das Ziel von Ubuntu ist es sozusagen wirklich auch in puncto Marktanteil eine Alternative zu bieten. Und da muss dieser Weg gegangen werden und Canonical braucht auch Geld. Canonical muss irgendwann sich zumindest selbst finanzieren, womöglich auch noch Gewinne machen, um neue Entwicklungen anzuschieben, neue Leute einzustellen und so weiter. Und das ist natürlich einer der Wege dorthin, dass man die Bezahl-Apps dort, über die das Software Center vertreibt. Ein anderer ist diese etwas unsägliche Vermischung von Content und Werbung in dieser Amazon-Linse oder Shopping-Linse, wie sie heißt. Es gibt da, finde ich, ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Ich sehe, dass das Modell wahrscheinlich, wenn man tatsächlich mit Android, mit Apple konkurrieren will, dass man dann diesen Weg gehen muss. Das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. Ich denke, solange nichts Fundamentales weggenommen wird, also man sozusagen gleichzeitig die Möglichkeit hat, weiter freie Software zu nutzen, das Ding kostenlos ist und so weiter, dann kann ich damit leben. Was mich jetzt aktuell stört, ist tatsächlich eben die Vermischung von privaten Suchergebnissen und kommerziellen, das sind Werbeanzeigen, und da kann Canonical halt noch reden, was sie wollen, das ist einfach so. Man würde ja auch nicht einen Quellekatalog in eine Bibliothek stellen. Insofern, das finde ich, sollte Canonical einfach trennen und dann eher gucken, dass sie andere Finanzierungswege finden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, Sponsoring von Usern auch dauerhaft Einnahmen zu generieren, ohne jetzt den Benutzer, wie es Android ja auch macht, mit Werbung zu torpedieren. Das wäre eigentlich das, was ich Canonical am meisten vorwerfen würde, dass eben diese Vermischung zwischen Inhalten und Werbung.
Ja, das denke ich auch. Die Zukunft wird es dann auch zeigen, wie gut dieses Modell funktioniert oder auch nicht.
Oder auch nicht.
In diesem Umfeld. Aber es lässt sich jetzt wirklich schlecht einschätzen. Gerade dadurch, dass jetzt doch immer häufiger auch leider Ubuntu mit Negativschlagzeilen auftrumpft, die eigentlich nicht sein müssten, weil ich finde dieses Konzept auch gut, weil es ist wirklich einfach und gerade für, jetzt sind wir wieder bei den Einsteigern, gerade für Einsteigern bietet dieses Software Center einfach wirklich Einfachheit. Man kann suchen nach Video oder nach Musikbearbeitung, drauf installiert, wird sofort installiert, die Open-Source-Programme oder halt auch die proprietäre Software oder das Kaufspiel, es wird dann halt einfach installiert und es tut. Die andere Frage ist natürlich, die man sich selbst stellen muss, die moralische, ob man das selbst vertreten möchte, ob man das mit den Open-Source-Gedanken vertreten kann, aber das muss jeder selbst für sich ausmachen und jeder auch vielleicht selbst testen dieses Konzept, weil viele von uns haben ja doch auch ein Android-Telefon und kaufen
das Apps ist, ja, zum Beispiel.
Und haben damit kein Problem, weil sie sagen, okay, dann kriegt der Entwickler halt auch ein bisschen Geld und kann seine Software weiterentwickeln. Nur, wie gesagt, da muss jeder sich, glaube ich, selbst einmal so einen Gedanken drüber machen und es nutzen oder auch nicht.
Es gibt natürlich immer Alternativen. Also ich meine, es gibt Debian. Also Debian ist halt nicht so anwenderfreundlich. Debian ist aber trotzdem eine gute Distribution, hat viel Software an Bord, vertritt eben diesen freie Software-Gedanken und wem Ubuntu zu kommerziell ist, kann natürlich immer Debian benutzen oder Mint, was natürlich auch weniger ein bisschen anderes Modell verfolgt oder ähnliche Ubuntu-Derivate, die ähnlich komfortabel zum Beispiel Software installieren. Ich finde einfach zum Beispiel dieses Debian-Packet-System ist einfach das Beste, um Software zu installieren. Und da gibt es immer Alternativen, das muss man sehen. Ich finde aber den Weg gut, es dem Benutzer so einfach wie möglich zu machen. Und ich denke, es ist auch wichtig, es ist natürlich ein Problem, sie gehen so ein bisschen aus der Komfortzone von der Open-Source-Welt raus, indem sie eben auch Leute ansprechen, die das gar nicht interessiert oder die vielleicht auch gewohnt sind, Apps zu kaufen oder überhaupt Kaufsoftware nicht für ein Problem halten oder Kommerzialisierung auch nicht für ein Problem halten. Wie gesagt, ich glaube, anders funktioniert die Wachstumsidee, die ja hinter Ubuntu auch steckt, wird die nicht funktionieren. Die müssen sich auch bestimmten Regeln unterwerfen, also auch zum Beispiel, wenn man jetzt sich Projekte wie Ubuntu TV anguckt oder Ubuntu for Android, das ist ja nicht so, dass Ubuntu das irgendwie selbst machen kann. Die brauchen Hardwarehersteller und die müssen sich in diesem Fall den Regeln der Hardwarehersteller unterwerfen. Es gibt einfach schon einen vorhandenen Markt und wenn sie wachsen wollen, müssen sie auf diesen vorhandenen Markt Rücksicht nehmen. Man kann es natürlich auch so machen wie KDE, aber die haben ja ein eigenes Gerät, so wenn ich mich recht erinnere, auf dem sie dann Plasma laufen lassen. Und wäre auch eine Möglichkeit sozusagen, aber das ist, glaube ich, auch nicht das, was Ubuntu will. Also das ist eher so eine Nischengeschichte und die wollen ja schon irgendwie eben in die Marktanteile. Das wird darüber wahrscheinlich dann so nicht funktionieren.
So, ich denke mal, wir haben alles ein bisschen beleuchtet. Wir halten fest, einfach mal angucken, ausprobieren, sich darüber die Gedanken machen und dann entweder weiter benutzen oder die schon genannten Alternativen benutzen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich jedenfalls. Thank you.
Die Musik eben, das war Sweet Dream von Lamas. Da ich die Musik für die Sendung aussuchen durfte, müsst ihr mit sanften elektronischen Klängen leben. Nachher kommt dann noch eine kleine Perle, über die ich gestolpert bin. Lamas findet ihr natürlich auf jamendo.com, Musik, die ihr unter einer freien Lizenz herunterladen dürft und sollt. Wir haben ja in den letzten Monaten diese Desktop-Talk-Reihe, in der wir mit Benutzern über ihre Desktop-Umgebung sprechen. Keine Angst, das geht auch weiter, aber in dieser Sendung gibt es eine kleine Ausnahme, denn diesmal lassen wir einen Entwickler zu Wort kommen, nämlich Martin Gräßlin. Ja, hallo und diesmal nicht willkommen in unserem virtuellen Radiotalk-Studio, sondern hier auf der UBOCON 2012 in Berlin. Ich freue mich, dass bei uns ist Martin Gräßlin von KDE. Hallo, hallo. Martin. Du bist Entwickler von und Maintainer von dem Fenstermanager von KDE, nämlich Kavin.
Ja, oder auch Quinn.
Oder auch Quinn. Und wir haben in den letzten Monaten in unserer Sendung immer mal wieder das Thema, so ein laufendes Thema über Desktops und haben da bis jetzt immer mit Benutzern von verschiedenen Desktops gesprochen. Hatten da schon ganz viele KDE, KDE, GNOME, die großen Bekannten, Enlightenment war dabei. Und ich freue mich jetzt, dass wir jetzt mal mit einem Entwickler sprechen können, weil da gibt es ja schon so manchmal so verschiedene Ansichten, was so Benutzer von verschiedenen Sachen haben und was so Anwender von Dingen haben. Das ist ja unter Umständen nicht dieselbe und identische Meinung, die man da hat. Seit wann bist du bei KDE dabei, wenn ich fragen darf?
Als Nutzer oder als Entwickler?
Sowohl als auch.
Also als Nutzer, ich weiß es nicht mehr. Es war, als ich noch in der Schule war, also irgendwie mindestens ein Jahrzehnt her, also irgendein frühes KDE 3.x, irgendein SUSE 7, 8, irgendwie sowas um den Dreh rum. Als Entwickler bin ich dabei seit dem 4.0 Release, also Anfang 2008.
Und bist dann inzwischen Maintainer auch. Das heißt, du bist genau, ganz tief in der ganzen Entwicklungsstruktur
ja.
drin.
Mhm.
Hast du auch mal mit Benutzern zu tun?
Durchaus. Also ich habe zum Beispiel das Glück, dass auf meiner Arbeit wir alle SUSE verwenden und alle KDE nutzen. Das heißt, da bin ich dann auch direkt mit Nutzern in Kontakt und sehe, womit so unsere Nutzer auch leiden müssen. Ich gehe auch regelmäßig zum Beispiel zu einem Anwendertreffen in Mannheim, wo ich wohne. Das heißt, da habe ich auch durchaus Kontakt zu den Nutzern. Und natürlich auch virtuell über Bugreports, über Foren. Also ich bin bei Ubuntu Users im Forum, war da auch lange Supporter für KDE. Ich versuche bei Forum KDE das Quinn-Forum zu verfolgen. Also ich versuche da schon den Kontakt zu den Nutzern zu halten.
Heißt das, du machst das beruflich, diese Entwicklung für KDE?
Aktuell noch nicht, aber ab Januar werde ich Vollzeit das Glück haben, an KVN arbeiten zu können.
Oh, okay. Das heißt, so supportmäßig bist du mit den Benutzern da schon in Kontakt getreten. Gibt es eigentlich auch was, das würde mich interessieren, wo die Benutzer auf euch zukommen und Anstöße geben? Gibt es da eine Schnittstelle zwischen Benutzern und dem Projekt?
Schwierig. Also wir haben beispielsweise im Bugtracker die Möglichkeit, sogenannte Wishes zu reporten. Viel Sinnvolles habe ich da noch nicht gesehen. Ein bisschen besser ist vielleicht die Brainstorm-Section auf forum.kde.org, aber auch das ist dann meistens nicht so sinnvoll. Also ich muss sagen, halt bei sowas wie einem Fenstermanager ist es halt auch schwierig, weil Nutzer da manchmal Vorstellungen haben von wegen einer kleinen Änderung, aber was dann halt in ein paar Mannjahren Arbeit enden würde, das ist halt da sehr oft, dass den Nutzern nicht klar ist, was da tatsächlich an Arbeit notwendig ist. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein repräsentativer Bereich.
Der Fenstermanager an sich?
Ja.
Ja, und aber du hast bestimmt Einblick ins KDE-Projekt an sich, oder?
Ja.
Gibt es da diese Schnittstelle? Werden da die Benutzer gehört oder ist das eher so? Ich frage mich immer, wieso dieser Ablauf ist von so einer Entwicklung. Wer die eigentlich vorantreibt? Wird die von dem Projekt vorangetrieben oder wird die vom Benutzer vorangetrieben? Ich sag mal so als Beispiel, wenn es jetzt auch nicht KDE ist, aber vielleicht GNOME. Bei GNOME ist es so, dass sehr oft Kritik darüber laut wird, dass das GNOME-Projekt vielleicht Sachen tut, die der Benutzer vielleicht gar nicht möchte. Wer treibt sowas voran bei KDE, wo du da Einblick hast? Ist es so, dass die Entwickler eine Idee haben und diese Idee umsetzen wollen? Oder ist es ganz einfach so, dass da irgendwie ein Verlangen in der Benutzerlandschaft herrscht?
Also ich würde sagen, größtenteils sind schon die Ideen der Entwickler, die umgesetzt werden und die Ideen, die halt bei einem Entwicklersprint entstehen, wenn man zusammensitzt und diskutiert, wobei wir halt darauf achten, dass wir die Nutzer nicht aus den Augen verlieren und zum Beispiel sehr früh mit den Nutzern kommunizieren, beispielsweise über Planet KDE, dass wir neue Ideen sehr früh vorstellen und dadurch dann halt auch das Feedback bekommen. Und mir ist jetzt auch bei KDE eigentlich in letzter Zeit nichts bekannt, wo wir uns dann wirklich mal verrannt hätten und die Nutzer gesagt hätten, naja, bloß nicht.
Naja, also wir brauchen einen semantischen Desktop. Nein, war ein Spaß.
Ja, aber das ist so ein ganz klassisches Beispiel, der semantische Desktop. Klar, jeder sagt, braucht er nicht. Mittlerweile ist es recht gut eingebaut und ich hoffe, dass die meisten Nutzer nicht mehr merken, dass der semantische Desktop da ist und dass sie ihn nutzen. Also wenn ich jetzt mir den aktuellen Dolphin 4.9 anschaue, mit den ganzen semantischen Funktionalitäten, da steht nirgends dran, hey, das benutzt jetzt Nepomuk, aber es funktioniert einfach, die Nutzer nutzen es. Und das war eigentlich immer das Ziel, dass das irgendwann mal unten drunter ist und der Nutzer nicht mal weiß, was hinten dran steht, weil eigentlich ist es nur eine Technologie, das hat ja den Nutzer nicht wirklich zu interessieren.
Woran merkt man das im neuen Dolphin?
Im neuen Dolphin gibt es da jetzt solche Sachen wie, zeig mir alle Dateien, alle Bilder oder sowas und zeig mir die Dateien, die ich heute benutzt habe oder gestern benutzt habe. Und das ist alles über Nepomuk mittlerweile umgesetzt.
Okay, das ist aber schon, also der Benutzer merkt es wahrscheinlich daran, weil schon das System ein bisschen bremst, oder? So eine Indexierung im Hintergrund?
Die Indexierung läuft natürlich im Hintergrund. Ob das jetzt das System wirklich bremst, kann ich schlecht beurteilen. Ich selber nutze es kaum. Mittlerweile ist das bedeutend besser geworden. Also wir wissen, dass es da in der Vergangenheit Probleme gegeben hat, aber wird ständig besser.
Okay, das heißt, diese Ideen, wie sich diese Entwicklung so weiter, diese Desktop-Umgebung weiterentwickeln könnte, die kommt größtenteils von den Entwicklern. Das heißt, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich das dann mit den Benutzern nicht verscherzt.
Genau.
Jetzt gab es ja vor einiger Zeit, das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber mal diese Umstellung von KDE 3 auf KDE 4.
Ja.
Das heißt, es wurde vom Qt Toolkit die neue Version 4 benutzt. Das heißt, es wurde eine Umstellung nötig, weil dieses alte Toolkit ganz einfach überholt war. Trotzdem ist KDE aber eigentlich sich selbst größtenteils treu geblieben.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Desktops, die plötzlich revolutionäre Bedienungskonzepte aus dem Hut zaubern und sich abheben wollen. Hältst du das für richtig?
Also ich denke, die Idee, den Desktop, so wie er vor Jahrzehnten bei Xerox erfunden wurde, mal zu überdenken, sicherlich nicht schlecht. Ob man das jetzt unbedingt so machen muss, wie das bei GNOME oder bei Unity passiert, ist fraglich. Ich finde da den Ansatz in KDE wählt, zum Beispiel für Plasma Active eine neue Oberfläche zu entwickeln, die speziell auf Tablets ausgerichtet ist, eigentlich dann doch besser. Dass man halt einfach anerkennt, dass es verschiedene Benutzerkonzepte sind, dass man halt verschiedene Anforderungen hat, gerade von der Eingabe her, die man berücksichtigen sollte und nicht versucht, eine Oberfläche zu schaffen, die sowohl für Touch als auch für Maus und Tastatur geeignet ist.
Jetzt hast du gesagt, verschiedene Oberflächen. Ich weiß aus Erfahrung, ich bin ja selbst auch KDE-Benutzer, es gibt unglaublich viele Optionen bei KDE.
Ja.
Also KDE ist bis in die Grundtiefen konfigurierbar. Wie sieht das aus? Wir hatten in einem Desktop-Talk über KDE gesagt, dass man im Prinzip mit KDE, wenn man möchte, eigentlich eine Umgebung, wie sie momentan andere Umgebungen wie zum Beispiel GNOME 3 anbieten, eigentlich nachbauen könnte. Mhm. Wenn man dann Dash haben möchte oder ähnliches, dann gibt es diese Funktionalität irgendwo in KDE auch. Man muss dann halt nur ein bisschen Zeit da rein investieren und das so platzieren, wie man es möchte und das Verhalten bauen. Gibt es dafür eigentlich Anleitungen?
Anleitung nicht direkt, aber was ich schon gesehen habe, war, dass es auf KDE-Look und so fertige Sets zum Runterladen gab, also dass man da irgendwelche JavaScript-Plasmoide hat, die man dann installiert und dann sagen kann, okay, ich hätte jetzt gerne ein System, das dann aussieht wie ein GNOME 2-Panel oder wie Unity, dass dann halt ein Panel links platziert wird mit Icon-Only-Tasks und sowas, das gibt's schon.
Das kann man beim Zweifelsfall auch selber.
Das kann man im Zweifelsfall auch selber, ja.
Und ansonsten, du hast gesagt KDE Look.org, das gibt dort unter KDE auch diese Möglichkeit, früher hieß es, den neuesten Scheiß runterladen oder den heißen Scheiß. Stuff, nicht Scheiß, Entschuldigung, runterladen. Das ist jetzt inzwischen integriert richtig in KDE, funktioniert das?
Das funktioniert, also ich habe gerade vorgestern im Zug, habe ich eingebaut für die Quinn-Skripte, dass man das jetzt runterladen kann. Das heißt, da hatten wir die Funktionalität schon hinten drin, aber es hat die Kategorie auf KDE Lux noch gefehlt, die wurde jetzt angelegt, dann habe ich manchmal ein Skript hochgeladen, ausprobiert und problemlos installieren können.
Okay. Das heißt, das Konfigurieren geht. Ich habe gestern deinen Workshop besucht, wo du so ein bisschen KDE für Ubuntu vorgestellt hast, also Ubuntu. Und da waren auch, bist du so ein bisschen in die Einstellung eingestiegen und hast so ein bisschen erklärt, wo die zu finden sind. Gibt es eigentlich irgendwo eine Anlaufstelle, wo man sich als Benutzer so ein bisschen darüber informieren kann, was die Entwickler sich da eigentlich ausgedacht haben?
Schwierige Frage. Also ich glaube, die besten Anlaufstellen ist sicherlich Userbase, also unser Wiki oder auch unsere Handbuchseiten, die man über die Hilfe K-Help Center aufrufen kann. Ansonsten, wenn man wirklich wissen will, was sich die Entwickler so dabei gedacht haben, ist es besser, einfach Planet KDE zu verfolgen.
Einfach um auf dem Laufenden zu bleiben. Ja. Das ist wahrscheinlich, also Planet KDE wird wahrscheinlich so ein Blog-Merge sein.
Genau, das ist so ein Blog-Merge von den KDE-Entwicklern und es ist eigentlich in KDE-Community sehr üblich, dass die Entwickler ihre neuesten Ideen, ihre neuesten Features dann auf dem Planet vorstellen. Das ist auch so ein bisschen, da KDE-Community ja sehr groß ist, dass die Entwickler sich untereinander auch damit ein bisschen austauschen, dass so jeder weiß, was passiert gerade in den anderen Bereichen.
Okay, was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, ich bin jetzt neu bei KDE, ich habe mir das jetzt angeguckt, das ist okay, ich finde, das ist benutzbar, aber jetzt möchte ich in die Tiefe gehen. Jetzt möchte ich wissen, wie KDE funktioniert, nicht von der technischen Seite her, sondern für den Benutzer. Ich möchte jetzt ein bisschen Power-User sein. Man kennt das, Power-User von Windows sind immer die in den kleinen Unternehmen die Administration machen. Und jetzt kommt der KDE-Power-User und sagt, oh, jetzt will ich diese ganzen coolen Shortcuts wissen, die Sachen machen. Gibt es da irgendwo eine Übersicht oder muss man sich da tatsächlich durch die Einstellung handeln?
Also ich kenne keine Übersicht, das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Ich selber würde sagen, durch die Einstellung durchhangeln, einfach mit rumspielen, ausprobieren in der Art und Weise.
Ja, also ich habe ja gesagt, ich benutze es selber seit 6 Jahren und ich habe tatsächlich festgestellt, ich lerne jedes Mal auf der UBUCON, wenn ich einen Vortrag über KDE lerne, noch was dazu. Gestern habe ich gelernt, dass es Shortcuts gibt für dieses Fenster nebeneinander aufreihen, dieses Toggle All Windows.
Ja.
Das normalerweise, ich kenne das so, mit dem Mauszeiger oben links in die Ecke krachen und hoffen, dass es kommt und wenn nicht, nochmal reinkrachen. Da gibt es auch irgendwie Alt F8 oder Alt
F9. Steuerung F10 wäre der oben links in der Ecke.
Da war ich ja nah dran. Ich habe es mir also von gestern bis heute total gut gemerkt. Und ja, ich lerne da immer noch ein bisschen dazu und ich finde das eigentlich immer so ein bisschen schade. So aus Benutzersicht, ich wäre immer so gern KDE-Power-User und ich schaffe es nicht, weil ich immer nicht so gern frickel, sondern ich das eigentlich immer irgendwo ablese und auswendig lerne. Das ist schade, aber ich weiß immer, dass man mit Alt-F2-Kommando startet.
Das ist, glaube ich, der wichtigste Befehl überhaupt. Also gerade jedem KDE-Nutzer kann ich nur empfehlen, Alt-F2 zu lernen und das für alles zu verwenden. Das ist so das Schweizer Taschenmesser von KDE.
Kann man damit auch die Fenster toggeln? Nein.
Wie toggeln?
Also wie man, als wenn man Steuerung F10 drückt?
Die Übersicht geht, glaube ich, nicht darüber.
Okay, ich hätte das gerne auf einem zusätzlichen Mausbutton, aber egal.
Aber man kann den Namen des Fensters eingeben, zu dem man wechseln will.
Das stimmt. Also das heißt, diesen Fortschritt vom KDE-Projekt, wo es hingehen soll, das ist im Prinzip eine Sache, die Entwickler entscheiden. So eine Benutzerschnittstelle zwischen den Entwicklern gibt es zumindest so, dass man sich informieren kann über den Planeten.
Und
über
und man kann halt auch über Brainstorm Sachen vorschlagen und das können die Nutzer dort auch bewerten. Dann soll das eigentlich auch irgendwie automatisiert im Bugtracker landen. Ob die Entwickler das dann umsetzen, ist dann halt auch eine andere Sache. Ich meine, die meisten Entwickler arbeiten in ihrer Freizeit, sind dann auch zeitlich sehr eingeschränkt und verfolgen dann doch eher ihren eigenen Ideen, anstatt dann den neuesten Vorschlag der Nutzer zu in Betracht zu ziehen, um es mal so zu sagen. Also es ist jetzt nicht, dass ich sagen will, dass das, was die Nutzer vorschlagen, prinzipiell schlecht ist, aber es ist dann halt manchmal doch, dass es nicht dem entspricht, was die Entwickler sich so vorstellen.
Es ist dann so ein bisschen die Open-Source-Mentalität, dass man sagt, okay, du machst einen Vorschlag, der ist ja ganz gut, mach doch mal einen Prototypen und wir gucken uns das mal an.
Das ist durchaus, also so dieser typische Antwort, Patches welcome, klar. Also wenn man halt wenig Zeit hat und man priorisieren muss, dann ist das halt so, dass wenn jemand eine tolle Idee hat, klar, darf er gerne beisteuern. Mhm.
Dazu müsste man C++ programmieren können, oder?
Ah, das kommt drauf an. Also jetzt gerade im Bereich vom Plasma-Desktop ist jetzt auch QML ganz groß im Rennen. Das heißt, da kann man dann auch mit nicht C++ sehr weit kommen.
QWare?
QML, Das ist, oder auch als Qt Quick bekannt, das ist eine an JavaScript angelehnte Programmiersprache, um sehr schnell Oberflächen zu erstellen.
Das ist dieses vom Qt, auf dem Qt Toolkit aufbauende, für die Version 5 dann glaube ich standardmäßige.
Es ist nicht in Version 5 standardmäßig, da ist es immer noch eine von zwei Möglichkeiten, aber prinzipiell ja.
Aber das ist doch das, wo Sie angekündigt hatten, dass die Classic Widgets dann deprecated sind und zumindest nicht mehr Weitergabe verhalten.
Die sind nicht deprecated, die sind als done angesehen. Das heißt, die können alles, was sie können müssen und werden nicht unbedingt weiterentwickelt, soweit ich das verstanden habe. Aber auch da gilt Patches welcome. Wenn jemand daran weiterentwickeln will, darf er das, glaube ich, auch sehr gerne.
Okay, weißt du denn, wo die Reise von KDE hingehen wird?
In welcher Hinsicht? KDE ist ein sehr, sehr großes, sehr vielfältige Community. Also beim Desktop sind wir jetzt gerade dabei, dass wir so ziemlich die komplette Oberfläche auf QML portieren. Damit haben wir in 4.8, glaube ich, angefangen, dass wir die ersten Sachen hatten, die auf QML portiert wurden. Das geht jetzt schrittweise weiter. Währenddessen wird gerade KDE Libs in KDE Frameworks umgebaut. Das heißt, es wird die aktuell sehr großen Libraries werden aufgesplittet in kleine Frameworks. Das ist dann auch Third-Party-Entwicklern einfacher macht, Frameworks von KDE weiterzuverwenden. Da folgt man so ein bisschen, wie Qt sich entwickelt, die auch sich ein bisschen modularer aufbauen. Und das ist möglich, dann halt eine Qt-Anwendung zu bauen und zu sagen, oh, das hat KDE richtig toll gemacht, jetzt nehme ich dieses Modul und binde das bei mir ein. Ansonsten beim Fenstermanager werden wir jetzt Richtung Wayland gehen. Und ja, das ist so im Desktop-Bereich, was ansteht. In den anderen Bereichen bin ich jetzt nicht so involviert, weiß da jetzt nicht genau, in welche Richtung es da weitergeht.
Wir sind momentan bei Version 4.9. 4.10 steht, glaube ich, vor der Tür.
Genau.
Dann wird schon zweistellig nach dem Komma. Wird es dann nicht Zeit, dass dann mal wieder so ein kompletter Schnitt wird? KDE 5 und alles ist anders und alles
muss da haben wir eigentlich kein Interesse dran. Also wir sind sehr zufrieden mit unserem Desktop aktuell und Qt 5 erfordert nicht so einen starken Umbruch, wie das bei Qt 4 der Fall war. Dementsprechend unser Quellcode wird einfach weiter funktionieren, muss halt neu übersetzt werden, vielleicht ein bisschen angepasst werden, aber wir brauchen keinen großen Umbau und wir wissen auch noch nicht, ob es jemals ein KDE 5 geben wird, also ein KDE 5 im Sinne von KDE 4 wird es definitiv nicht geben. Sehen wir daran, dass es ja jetzt die KDE Frameworks 5 geben wird, was ja die KDE-Libs ersetzt. Und wie wir zum Beispiel bei Plasma dann die Nummerierung machen, haben wir noch keine genauen Gedanken zugemacht.
Das heißt, so ein Schnitt, wie er da zwischen KDE 3 und 4 nötig war, bedingt durch den Qt-Unterbau, der wird definitiv in nächster Zeit...
Der wird definitiv nicht kommen und auch gerade bei Wayland, also ich hatte das letztes Jahr auf meinem Vortrag beim Desktop Summit erwähnt, unser Motto da ist Don't Break the Desktop. Wir haben das gemacht, wir haben gemerkt, dass das keine gute Idee war, dass die Nutzer das nicht so toll fanden und dieses Feedback haben wir natürlich aufgenommen und werden da jetzt sehr vorsichtig mitarbeiten und bei Wayland sehr vorsichtig sein, dass wir das nicht zu früh auf die Nutzer loslassen. Wir werden den Nutzern die Möglichkeit geben, damit rumzuspielen, wenn sie wollen, aber nicht verfrüht darauf umstellen.
Was wird das unterscheiden von der bisherigen Angehensweise vom XORG-Server?
Nun, Wayland bedeutet im Prinzip, dass der Fenstermanager die Funktionalität des X-Servers übernimmt.
Für den Benutzer wird sich dann aber wahrscheinlich gar nichts ändern.
Ich fände es gut, wenn wir das hinkriegen, dass der Benutzer davon nichts mitkriegt, außer dass das besser läuft.
Oh, das würden die Benutzer auch gut finden. Kann ich dir als Benutzer sagen.
Gut, aber im Prinzip, also sehr wahrscheinlich wird ein Nutzer das kaum merken. Also das wäre die große Hoffnung.
Okay. Hast du sonst noch irgendwas über KDE, was du loswerden möchtest, wie die Zukunftspläne aussehen?
Ach, da fällt mir gerade nichts spontan ein. Daher will ich das jetzt nochmal.
Dann sage ich vielen Dank, Martin, ja, für bitte. Die Zeit. Vielen Dank für das tolle Interview und wir gucken, ob wir nochmal jemanden finden. Ne?
Natürlich waren wir nicht die einzigen Menschen auf der UboCon. Wobei, das Essen war gut und reichlich, da hätte ich es prima auch alleine ausgehalten. Na, lassen wir das. Na, wir waren auf jeden Fall nicht die einzigen Menschen auf der UboCon und Ingo hat sich für euch mutig als rasender Reporter in die Menge gestürzt, um einige Stimmen einzufangen. Für den Fall, dass ihr jetzt so ein Bild von einem Geisterjäger in einem grauen Overall mit einem hochtechnischen Protonstrahler auf dem Rücken vor euch habt, jupp, so war das.
Vom 19. bis 21. Oktober fand in Berlin die 6. UBU-Con statt. Circa 150 Leute fanden sich in der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur ein, um über Ubuntu, Software, Linux und andere freie Kultur- und Softwarethemen zu diskutieren, sich auszutauschen und zu lernen. Und so wurden 30 Veranstaltungen abgehalten. Die Reaktionen auf die Vorträge fielen jedoch nicht so positiv aus.
Vorträge waren nicht ganz mein Thema, aber das ist immer schwierig zu sagen, weil dann kommt immer, mach's doch besser. Also ich habe relativ wenig Vorträge gesehen, wo ich wirklich sagte, ja, da muss ich hin.
Das heißt, nächstes Jahr machst du selber welche?
Das habe ich dieses Jahr schon überlegt, aber ich hätte Fotografie genommen und den Vortrag gab es ja schon.
Den gab es schon?
Ja, aber Fotografie, also Entwicklung gab es schon mit Darktable.
Ja, aber wie man so selber fotografiert und wie man den Workflow macht.
Ja, ich habe darüber nachgedacht. Gerade der Workflow wäre halt die Geschichte gewesen. Selber fotografieren wäre sicherlich auch interessant, aber das Problem ist, dass das nicht ganz Ubuntu-abhängig ist. Also wäre sehr viel, was off-topic gewesen wäre.
Wie fandest du die UBU-Con?
Ja, war wie mal wieder informativ, nette Leute gesehen auf jeden Fall, auch wenn nicht alle Vorträge diesmal was für mich waren.
Was nimmst du mit von hier?
Ein Mauspad, ein ich habe heute gelernt, dass man mit Alt-Tab-Shift in die andere Richtung kommt, wenn man zu weit getappt hat.
Und auch ich fand dieses Jahr nicht so viele interessante Vorträge wie in den letzten Jahren. Aber das ist natürlich ein wenig Geschmackssache.
Ziemlich lustig.
Ziemlich lustig.
Abgefahrene Leute.
Was nimmst du mit von hier?
Interessante Eindrücke.
Der erste Vortrag, in dem ich saß, war der Vortrag über Darktable, beziehungsweise es war eher ein Workshop. Und Darktable ist ein RAW-Bildbearbeitungssystem oder Toolset-Programm. Und es wurde sehr gut erklärt vom Referenten und man konnte auch einiges ausprobieren, aber wir haben so gemerkt, dass das zwar eins der besten freien Systeme ist, die es gibt, aber doch noch an einigen Ecken und Enden wesentlich langsamer ist als kommerzielle Konkurrenten, wie zum Beispiel Adobe Lightroom, obwohl es das jetzt gar nicht für Linux gibt. Aber eine Alternative, die ein paar Leute auf dem Rechner hatten, war Corel Aftershot Pro. Und das ist tatsächlich eine Software, die es auch für Linux gibt. Und im Vergleich zu dieser ist Darktable dann doch tatsächlich noch ein bisschen langsam. Aber das Projekt ist noch relativ jung und meiner Meinung nach trotzdem eines der besten, die es damit draußen gibt. Gerade wenn man wirklich viel mit RAW-Fotobearbeitung macht und weniger jetzt aufs Fotosortieren aus ist, dann kann man sich mal Darktable angucken. Im Anschluss war ich dann im Linux-Quiz und hier hatten wir eine Menge Spaß, weil ich habe dieses Jahr zwar nicht mitgemacht, doch im Endeffekt waren ein paar Fragen tatsächlich vom letzten Jahr auch und jede Netzwerkfrage konnte man irgendwie mit IP-Labels beantworten. Und den Rest konnte man irgendwie mit Telnet beantworten. War sehr, sehr lustig und wir haben tatsächlich alle Fragen durchgemacht, die es in dem Spiel gab. Am Ende halt einfach nur noch mit reinrufen aus dem Publikum. Die ersten, die immer so in Jeopardy-Style mit gegeneinander angetreten sind, die haben dann immer ein Buch gekriegt, der Gewinner jeweils. Anschließend waren wir im Cancun, das ist ein mexikanisches Restaurant in der Nähe vom Alexanderplatz und auch hier hatten wir einen lustigen Abend und es wurde viel getanzt.
Gestern waren wir im Cancun, ja genau, war ziemlich lustig bei der Bedienung, ja war gut, die mit den Ohren und der Nase. Ja und den Ohrring, also es ist alles Insider, vor allem dein Tanz war natürlich super, also... War ja herausragend. Konntest du den 14-Jährigen echt los vortanzen. Hat Spaß gemacht.
Am Sonntag waren jetzt für mich wieder relativ wenig spannende Vorträge. Es ging auch nur bis 14 Uhr. Unter anderem gab es Sonntag noch die obligatorische Key-Signing-Party und ein Real-Life-Treffen von Usern. Gerade dieses Treffen von Nutzern ist immer das, was mit am besten ankommt bei der UBU-Con.
Was hat dir besonders gefallen?
Dass man endlich mal die Community-Mitglieder kennenlernt. Also man kannte nur die Accounts und jetzt sieht man auch die Gesichter dazu. Dann sieht man das Ubuntu-Uses Portal viel anders.
Doch, ihr gehört doch auch zu meiner Familie, ne?
Auf jeden Fall, wir gehören alle zu deiner Familie. Wir sind eine große Familie.
Genau, du bist der, der immer tanzt.
Genau, mit Hut.
Mit Hut.
Ja.
Ja, hier wurde dann bei diesem Real-Life-Treffen wurde sich darüber ausgetauscht, wie lokale Nutzertreffen überhaupt funktionieren, welche Erfahrungen die jeweiligen Gruppen gemacht haben und was man vielleicht verbessern könnte. Übliches Problem bei solchen Konferenzen ist natürlich auch, dass das Netz und das WLAN irgendwie nicht funktioniert hat. Auch dieses Problem trat hier auf. Gott sei Dank hat ja man mittlerweile UMTS und bla gedöns und deswegen ist es alles gar nicht mehr so schlimm wie früher, aber es ist trotzdem immer wieder ärgerlich, dass es nicht richtig tut, obwohl viel Energie da reingesteckt wurde und ich glaube am Sonntag ging es dann auch relativ gut, aber Samstag am Anfang hat es noch ein bisschen nicht so funktioniert. Die UboCon fand zum ersten Mal in Berlin statt, vorher war es ja Leipzig. Ich habe mich gerade so ein bisschen an Leipzig gewöhnt gehabt. Und obwohl Berlin ja eigentlich viel größer ist als Leipzig, haben gar nicht so viele Leute den Weg in die Hochschule gefunden.
Wie fandst du die UboCon dieses Jahr?
Ich fand sie gut. Schön klein. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, schade, dass nicht ganz so viele Leute gekommen sind, aber das hatten wir auch schon in der Vorplanung gehabt, dass wir sehr wenig Werbung gemacht hatten und irgendwie das nicht alles so hundertprozentig gut organisieren konnten. Deswegen war das mehr, ja, die Familie bleibt mehr unter sich und nicht so viele Externe angezogen.
Ja. Wo es nächstes Jahr stattfindet, steht noch gar nicht fest, denn es wird einen Call for Places geben. Das heißt, da können sich Städte bzw. Institutionen bewerben, dass die UboCon dann nächstes Jahr in ihrem Platz stattfindet. Ja, das war's von der UboCon. Viele Leute hatten Spaß und so lässt sich alles auf eine kurze Formel reduzieren.
Reden, trinken, lachen, war gut.
Damit haben wir dieses Mal auch wieder das Ende dieser Ausgabe erreicht. Schöne Grüße an alle, die wir auf der UboCon treffen durften. Ich weiß jetzt, dass es offensichtlich einen Unterschied zwischen einem großen und einem kleinen Delta gibt. Ich mag ja die UboCon, aber ich glaube, etwas mehr Wirbel im Voraus hätte ihr dieses Jahr gut getan. Vom Gefühl her stand erst sehr spät fest, ob und wo sie stattfindet, aber das kann natürlich auch an meiner Perspektive von außen liegen. Wir hoffen, euch hat die Sendung beim Hören so viel Spaß gemacht wie uns beim Produzieren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Oh, und natürlich gibt es noch die Perle zum Anschluss. Wieder freie Musik von Jamendo.com. Ladies and Gentlemen, Happiness Project mit Heights. Ganz tolles Lied, vertraut mir.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.